Wenn Erwachsene stehen bleiben. Man fragte mich diese Woche, worüber predigst du? Und da sagte ich, wenn Erwachsene stehen bleiben, na und? Dann gehen sie halt weiter. Wo ist das Problem? Ich glaube, dass die Überschrift ist etwas leichter zu verstehen wie die Männer mit den Dachschaden, oder? Geh mal davon aus, dass die meisten wissen, dass es wahrscheinlich um den Gelähmten geht und die vier Freunde, die das Dach aufgemacht haben und somit, vielleicht darf ich nicht zu viel sagen, aber ich hoffe, dass jeder von uns heute nach Hause geht und meint, naja, die predigen ja dann nicht über Männer, die Dachschäden haben. Wenn Erwachsene stehen bleiben, Persönlichkeitsprobleme gibt es überall, auch unter Christen. Und Probleme entstehen dort, wo wir blind dafür sind, in der Regel. Und wer von uns glaubt, er ist gut, hat aufgehört, besser zu werden. Und dann leiden meistens die Menschen um uns herum. Und das Phänomen ist nichts Neues. Schon in biblischen Zeiten bei Paulus war es notwendig, dass Menschen aus der Unmündigkeit, ja, dass er sie herausgerufen hat. Und Paulus ist sich wohl bewusst, wie sehr Glaubens- und Persönlichkeitsreife zusammengehören. Und es ist erstaunlich, wenn wir die Briefe lesen, wie oft er einen Bezug nimmt zu den Kindern. Und in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 11, da steht, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen eines Kindes abgelegt. 10 Kapitel davor sagt Paulus, ich konnte zu euch nicht sprechen wie zu Menschen, die aus dem Geist leben, sondern musste zu euch sprechen wie zu solchen, die auf irdisch beschränkt sind mit in Christus noch unmündige Kindern. Paulus war der Meinung, dass manche Menschen von uns und vielleicht auch alle eine nachreifen müssen. Auch gegenüber einer anderen Gemeinde, der Kirche in Ephesus, betont er die Wichtigkeit des Reifens als Persönlichkeit. Und er sagt, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. In Epheser Kapitel 4, Vers 13. Paulus spricht hier zu Erwachsenen und sagt, hey, verhaltet euch doch nicht kindisch. Auch im Kolosserbrief spricht er es an und Kolosser Kapitel 1, Vers 28, da heißt es, diesen Christus verkündigen wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Auch da wiederum lesen wir und hören von Paulus raus, hey, werdet reif, werdet mündig, seid nicht wie Kinder. Weiter spricht Paulus in Kapitel 2 im Kolosserbrief, ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Und dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Auch hier wiederum bezeugt es ein ständiges Reifen. Ein ständiges Reifen als Christ ist erforderlich, um im Glauben und in der Persönlichkeit zu wachsen. Im Erkennen von Weisheit. Seid mündig, sagt Paulus. Und Paulus spricht zu den Korinther und sagt, gerade die Christen in Korinther bereiteten ihm diesbezüglich große Schwierigkeiten. Und für Paulus heißt Mündigkeit, liebensfähig zu sein. Glaubenswachstum oder Reife zeigt sich durch die Eigenschaft eines glaubenden Menschen in der Liebe. Glaubenswachstum oder Reife zeigt sich durch die Eigenschaft eines glaubenden Menschen durch oder in der Liebe, in der Frucht des Geistes. Der selbstlose, ja zur Hingabe bereitete Liebe, wie man sie bei reifen Menschen findet. Man könnte sagen, halt beziehungsfähig. Jemand, der beziehungsfähig ist. Eigenständig, erwachsen geworden. Halt eine Persönlichkeit zu sein. Aber dem ist nicht so. Ich habe einige Wochen drüber nachgedacht, gerade auch im Urlaub, und wurde dadurch aufmerksam durch ein Buch von Thomas Harry. Und er bringt dort einige Beispiele, und die möchte ich mit euch zusammenfassend einfach mal durchgehen. Einige Beispiele Persönlichkeitsprobleme, oder es gibt viele Gesichter der Unreife. Und ich möchte, dass wir vielleicht gemeinsam einfach mal kurz innehalten. Innehalten und drüber nachdenken, betrifft es vielleicht mich? Das erste wäre das misstrauische Ich. Es beherrscht die Kunst, negative Unterstellungen und übt Kontrolle aus. Es fällt ihm schwer, zu vertrauen und zu glauben, dass sein Gegenüber gute Absichten hat. Ich hoffe, es ist verständlich zusammengefasst. Das misstrauische Ich. Wie oft sind wir misstrauisch anderen gegenüber? Und dann das furchtsame Ich. Es fürchtet Gefahr, Nachteil und andere schwere Konsequenzen und igelt sich in seiner vermeintlichen Sicherheit ein. Zieht sich zurück. Und dann gibt es das vermeidende Ich. Es lebt in konstantem Modus von Vermeidung, Abwehr und Selbstschutz. Geht Nähe und Auseinandersetzung und Risiko aus dem Weg. Auch das gibt's. Habe ich durchaus schon das eine oder andere Mal bei mir selber entdeckt. Dann das besitzergreifende Ich. Es beansprucht andere Menschen für sich, enge sie mit lauten und stillen Erwartungen ein, verfügt über sie und fordert Beweise ihrer Zuneigung und Loyalität. Auch das ist in den Persönlichkeiten oft ein Problem. Das manipulierende Ich. Es versteht Umstände und Mitmenschen so zu beeinflussen, dass diese den eigenen Wünschen und Strategien dienen. Als Mittel dienen im Versprechen und Einschüchterung. Im Grunde genommen Zuckerbrot und Peitsche. Und dann gibt es das destruktive Ich. Es verweigert sich gute Lösungen, reagiert auf Widerstände mit Gewalt, Liebesentzug oder andere Vergeltungsmaßnahmen. Es setzt unter Druck und verletzt andere. Das selbstherrliche Ich. Es verweigert sich kritische Rückfragen oder Korrekturen. Es fühlt sich im Recht, denkt nur an sich und ist nicht bereit, auf andere Rücksicht zu nehmen. das maßlose Ich. Es ist beständig auf der Suche nach mehr Konsum, Anerkennung, materiellem Erlebnisse, Sex, Erfolg. Es ist nicht zufrieden mit dem, was es hat. Das ablehnende Ich. Es lehnt Menschen ab, die eine andere Meinung, eine andere Herkunft haben oder anders geprägt sind. Es entzieht sich allem, was nicht ins eigene Weltbild passt. Nach dem Motto, my way or the highway. Wenn du nicht so denkst wie ich, dann bitte geh mir aus dem Weg. Oder ich gehe dir aus dem Weg. Das sich anpassende Ich. Es orientiert sich in seinem Denken und Verhalten an andere Menschen und übernimmt deren Standpunkte. Es wagt nicht, eine eigene Meinung zu haben und sich zu äußern. Das sich entziehende Ich. Es reagiert mit Rücksicht auf Beziehungsabbruch, auf andere Menschen und Sichtweisen. Es sucht Distanz, verweigert das Gespräch und die Zusammenarbeit. Das rechthaberische Ich setzt die eigene Sicht und Vorgehensweise als absolut. Wer sie nicht mitträgt, muss umgestimmt oder ausgeschlossen werden. Es setzt sich ohne Rücksicht auf Verlust und ist unfähig, Fehler zuzugeben. Das anklagende Ich. Es bewertet und beurteilt Umstände und Mitmenschen kritisch. Es hält andere ihre Schuld vor, kennt keine Gnade und fordert umfassende Genugtuung, Rache und Einsatz und Ersatz. Und dann das sich bemitleidende Ich. Es sieht sich als Opfer schlechter Umstände und Mitmenschen, denen es ausgeliefert ist. Es bedauert sich selbst, gibt sich ohnmächtig und hilflos. Es erwartet, dass andere es schützen, verteidigen und ihm zurecht verhelfen. Dann gibt es aber auch dieses aufgebrachte Ich. Es reagiert aufgewühlt und mit heftigen Emotionen auf Umstände und Personen, die seine Vorstellungen erschüttern oder seine Erwartungen enttäuschen. Es verfällt in den Panikmodus und sucht verzweifelt nach einem Befreiungsschlag. Das unverantwortliche Ich. Es verweigert Verantwortung und Eigeninitiative und erwartet stattdessen von anderen, dass sie sein Problem lösen und seine Situation verbessern. Es kümmert sich nicht um die Konsequenzen seines Tuns. Dann gibt es das polarisierende Ich. Es bewertet Unterschiede stärker als Gemeinsamkeiten und stellt Probleme ins Zentrum. Es kennt nur die eine Wahrheit, die eine Vorgehensweise und sieht in Vielfalt eine Bedrohung. Ich möchte noch ein paar anfügen. Das abhängige Ich. Es fixiert sich auf bestimmte Personen, Tätigkeiten und Institutionen. Es macht seine Bestimmung, sein Lebensglück und Schicksal von ihnen abhängig. Stellt ihnen Hab und Gut, Zeit und Kraft uneingeschränkt zur Verfügung und lässt sich ausnutzen. Das vereinnahmende Ich. Verwickelt andere Menschen in eigene Pläne und Schwierigkeiten und drängt ihnen seine Sicht der Dinge auf. In Konflikten sucht es Verbündete, die mit ihm gemeinsam Sache gegen andere machen. Das gefallensüchtige Ich. Es beschränkt sich unablässig damit, was andere von ihm denken. Es sucht Wunderung, Anerkennung, Beifall und Zustimmung und unterlässt nichts, um es zu bekommen. Wo sie ausbleiben, reagiert es depressiv und aggressiv. Das schwammig, bleibende Ich. Es hält sich bedeckt, kann keine Meinung und bleibt, hat keine Meinung und bleibt in seiner Äußerung unkonkret. Es bezieht keine Stellung, hält sich allen Optionen offen und will niemand verärgern. Ich habe euch mal so einen kleinen Einblick gegeben. Einblick gegeben in Persönlichkeitsverhalten von uns Erwachsenen. Natürlich haben das Kinder auch, die dann eingeschnappt sind und die in die Ecke laufen und sagen, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Oder mit dir spiele ich jetzt nicht mehr. Du hast mich beleidigt. Das gibt's auch alles. Aber ich denke, wir Erwachsene bleiben manchmal in unserem Persönlichkeitsreifungsprozess auch stehen und haben oder nehmen Verhaltungsmuster an und behalten sie, beziehungsweise pflegen und hegen sie. Und irgendwo merken wir es manchmal nicht. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Man könnte sie noch fortsetzen, aber ich wollte euch einmal einfach einen kleinen Eindruck geben, worum geht's hier. Es geht hier um uns, um jeden von uns. Und ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere von euch sich in der eine oder andere Verhaltungsmuster vielleicht wieder gesehen oder erkannt hat. Dass ich so oder so in den letzten Tagen oder Jahren mal reagiert habe. Unsere geistige und geistliche Reife als Person. Wo stehe ich in meiner Persönlichkeit? Welches Ich könnte mir zugeordnet werden? Sich der eigenen Reifedefizite bewusst zu werden und sie abzulegen, ist ein erster Schritt auf dem Weg des Nachreifens zur Persönlichkeit und geistliche Reife im Glauben. Dieses Nachreifen, dieses Wort war mir etwas fremd. Oder zumindest habe ich das Wort nicht mit Persönlichkeit so viel in Verbindung gebracht. Meine Eltern hatten zu Hause immer Tomaten und haben es immer noch, mein Vater. Und wenn die Sonne nicht mehr so schön war, beziehungsweise nicht so gestrahlt oder nicht so warm war, dann haben sie die abgepflückt, die halbgrüne, und haben die auf eine Fensterbank hingelegt und sagten immer, sie müssen nachreifen. Aber dieser Begriff der Nachreife auch in der Persönlichkeit, im geistlichen Leben, ist von Notwendigkeit. Dass wir Erwachsene nicht stehen bleiben in unserem Glauben oder in der Reife oder im Alltag, im Leben, sondern uns weiterentwickeln. Paulus sagt, legt den alten Menschen ab, der in Verblendung, Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben. In Epheser Kapitel 2, Vers 22. Aber auch in Epheser Kapitel 4, die Verse 13 und 15, möchte ich mit euch lesen, wo Paulus davon spricht, Epheser Kapitel 4, die Verse 13 und 15. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner einzigen schwierigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr, ich bin im falschen Brief, das kann gar nicht sein. Epheser Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jedem fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten, in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Auch hier spricht der Apostel Paulus von Reifen. Im Glauben reifen und in unserer Persönlichkeit zu reifen. Das Ablegen bedeutet Ausziehen von alten Kleidern. Paulus versteht das Verhaltungsmuster oder die Reifendefizite oder Persönlichkeitsprobleme, die unser Leben lähmen und uns förmlich gefangen nehmen. Und manchmal denke ich, ist es sehr klar und offensichtlich, dass wir in gewissen Verhaltungsstrukturen stehen bleiben und die uns gefangen nehmen. Keiner von uns muss in alten Dingen verharren. Mit Gottes Hilfe können wir sie ablegen, was uns hindert, geistlich und im Glauben vorwärts zu kommen oder neue Wege einzuschlagen. Und ich möchte euch drei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens das Gebet um heilsame biblische Erkenntnis über uns. Da wir Menschen gerne die Augen vor unbequemen Realitäten verschließen, brauchen wir besondere biblische Erkenntnis und Wahrnehmung unser unreifes Ichs. Gott muss uns unsere reife Defizite zeigen. Und dies geschieht manchmal, wenn Probleme auftauchen. Manchmal geschieht es in Krisen oder in Situationen, wo es wirklich auswegslos scheint. Da kommt das, was drinne ist, raus, wie wir reagieren. Ob wir eingeschnappt sind und uns zurückziehen, ob wir laut werden und um uns schlagen mit Worten oder ob wir ganz still und leise uns davonschleichen und uns aus dem Weg machen. Bevor wir unseren unreifen Ichs ins Gesicht schauen können, brauchen wir den Zuspruch Gottes. Und Paulus bittet um eine neue Erkenntnis der Liebe Gottes. Und so hat er es auch im Blick auf die Epheser gemacht. Er betete, und ich lese vor, aus Epheser Kapitel 3, die Verse 17 und 19, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid, so werdet ihr fähig, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Erst im Erkennen der Liebe Gottes, im Wissen, wer wir sind in Gottes Auge, im Zuspruch, dass wir selbst mit unseren Fehlern bei Gott gut aufgehoben sind, können wir ehrlich oder einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen. Ich darf beten, Herr, zeige mir meine Unreife, die ich mit deiner Hilfe ablegen soll. Der Psalmist 139 betet: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Im Erkennen, wer ich bin, dass ich von Gott geliebt bin, dass er mich durchforschen kann. Zweitens, das Neue in den Blick nehmen und anziehen. Zu jedem Gesicht der Unreife gibt es auch ein heilsames Gegenbild. Beim misstrauischen Ich ist es das wohlwollende Ich. Beim furchtsamen Ich ist es das vertrauensvolle und zuversichtliche Ich. Beim vermeidenden Ich ist es das sich öffnende Risiko bereite ich? Ich möchte meinen Mitmenschen Gutes unterstellen und ihnen Vertrauen entgegenbringen. Wir dürfen schon konkret werden. Konkret werden beim Ablegen, aber auch beim Anziehen. Beim Ablegen der alten Dinge oder Verhaltungsmuster, Gewohnheiten. Und am besten, wir nehmen es und schreiben es mal schriftlich auf. Formulieren es und lesen es öfter durch. Als nur einmal. Ein Bekannter von mir entdeckte, dass er zu sich selbst sehr großzügig war. Aber zu seiner Frau und seinen drei Töchtern sehr geizig war. Und als er auf dieses Problem aufmerksam wurde, nahm er sich vor, jeden Tag dafür zu beten. Und er sagte es seiner Frau: Ich werde jeden Tag darum bitten, dass Gott mir meine Einstellung oder meine Einstellung korrigiert oder verändert. Und nach einem Jahr, wo er täglich darum gebeten hatte, fragte er seine Frau: Und, hast du eine Veränderung erlebt? Und seine Frau meinte: Bete vielleicht noch ein Jahr. Nachdem er das zweite Jahr dafür gebetet hat, dass Gott ihm dieses Problem wegnehmen könnte, merkte er eine Veränderung, dass er großzügiger wurde und nicht so geizig und dass er loslassen konnte und nicht klammern musste. Gott wird nicht sofort alles bei uns wegnehmen. Und doch brauchen wir eine ständige oder dauerhafte Erinnerung, uns immer wieder daran erinnern: Herr, nimme das weg. Bitte, gib du mir die Kraft, es abzulegen. Paulus sagt: Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das, was ich nicht will, das tue ich. Und oft fällt es uns schwer, Gewohnheiten abzulegen, die wir 20, 30 oder 40 Jahre praktiziert haben. Und gerade da fordert uns die Schrift auf, abzulegen, auszuziehen, wie Paulus es sagt, hinzulegen, diese Verhaltungsmuster zu verlassen, wie zum Beispiel nicht eingeschnappt zu sein, den anderen somit unter Druck zu setzen. Vielleicht brauchen wir gute Vorbilder, vielleicht mehr auf Jesus schauen. Wir brauchen Erinnerungen am Spiegel, die uns daran erinnern: Hey, wenn ich reinschaue, das ist falsch. Ein Nachreifen oder Wachsen findet erst dort statt, wo wir gewisse Dinge nicht nur anders betrachten, sondern anders handeln anfangen. Ein Nachreifen oder Wachsen findet erst dort statt, wo wir gewisse Dinge nicht nur anders betrachten, sondern anders handeln anfangen. In der Persönlichkeit zum Wachsen, dafür gibt es meines Erachtens keine 5-Schritte-Punkte, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ein lebenslanger Weg mit Gott, auf dem ich im Gebet höre, aus der Schrift lernen darf und ihm betend um Rat und dauernd um Rat bitten darf. Geistlich zu reifen endet nicht mit 60, endet nicht mit 50 Jahre, sondern dauert, bis wir ins Grab getragen werden. Wir kennen alle den Spruch aus dem Volksmund: Alter schützt nicht vor Torheit. Egal wie alt ich bin, im Reifeprozess im Glauben, Jesus ähnlicher zu werden, bin ich nie fertig. Es wird an uns liegen, die nächsten Schritte zu tun, zum Wachsen, zum Nachreifen. Und an Reife zu gewinnen, erst, und das ist ein Teil des Abenteuers, zu dem uns der Glaube an Jesus, ihm ähnlicher zu werden, einlädt. Und ich komme zum dritten Punkt. Sich begleiten lassen im Glauben oder im Reifen der Persönlichkeit. Ein gesundes Reifen im Glauben ist kein Alleingang. Eine reife Persönlichkeit ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Mit ihm und untereinander Gemeinschaft zu haben, in der Familie, in der Gemeinde, unter Freunden, so wie Kinder. Ohne fördernde Fürsorge und Begleitung Erwachsener nicht reifen können, so können wir auch nicht im Geistlichen oder Persönlichen ohne die Hilfe anderer Menschen nachreifen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns zu schleifen, manchmal sogar den Spiegel vorzuhalten, aber auch, um erinnert zu werden, um zu üben. Allein werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann im Glauben und im Nachreifen in Jesus ähnlicher zu werden, aufgeben. Wir brauchen gute Freunde. Wir brauchen geistliche Ratgeber. Wir brauchen Kleingruppen, die uns unterstützen, die uns helfen, die auch manchmal den Finger in die Wunde legen und sagen, da hast du noch ein großes Problem. Als Erwachsener nicht stehen bleiben, im Glauben und im Christsein. Und ich merke, auch wenn ich schon über 30 Jahre im Glauben bin, unterwegs, dass immer wieder noch Dinge neu entdecke, wo es mangelhaft aussieht. Im eigenen Leben, in der Persönlichkeit, im Verhalten, anderen gegenüber. Und oft stelle ich es fest und denke, Mensch, da hätte ich doch anders reagieren müssen. Du weißt es doch besser. Und es gelingt nicht immer. Und ich darf immer wieder neu um Vergebung bitten. Als Erwachsener nicht stehen zu bleiben. In der Reife der Persönlichkeit oder im Glauben bedeutet, sich seiner Reifedefiziten zu stellen. Sie proaktiv anzugehen, indem wir die Dinge ablegen oder ausziehen, wie Paulus spricht. In dem allem Gottes Hilfe erfahren. Zu wissen, du und ich, wir sind Geliebte Gottes. Wir sind einzigartig geschaffen. Begnadigt durch Jesus Sterben am Kreuz. Geliebt, gewollt, gedacht und mit Freude erschaffen. Gott ist da. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind, mit unseren Versagen, mit unseren Fehlern. Leid und ins ihm bringen. Gott möchte, dass wir uns verändern. Gott möchte, dass wir auch als Erwachsene nicht stehen bleiben im Glauben, sondern weitergehen. Dass wir reifen. Dass wir in unserer Persönlichkeit reifen und nicht stehen bleiben oder vielleicht im Versagen aufgeben. Gott gibt mir und dir eine zweite Chance. Nicht nur eine zweite, er gibt dir auch eine dritte und vierte Chance. Und Jesus ruft in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Kommt zu Jesus. Er ist da. Er liebt dich. Und ich hoffe, du vergisst es nie. Amen.